Wenn ihr Lieben, wenn ihr die Lieder verfolgt habt, dann ist so eine Richtung in unserem Gottesdienst schon ein bisschen vorgegeben, dass unsere Herzen vereint sind. In Christus haben wir gesungen, Herz und Herz vereint zusammen. Und der Grundstein der Gemeinde ist Jesus Christus. Es ist kein Betonklotz, sondern es ist unser Herr Jesus Christus. Ich lese heute, das ist ja sowas wie der biblische Ursprung für den Namen dieser Gemeinde, für die Bethel-Gemeinde, als Predigtext 1. Mose 28, Vers 10 bis 19, habe ich nicht ausgesucht. Das ist heute vorgegeben als Predigtext. Ihr wisst, ich mache hier keine Gefälligkeitspredigten, sondern das ist das, was die Kirchenjahresperikope sozusagen uns vorgibt am Predigtext. 1. Mose 28, 1 bis 19. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von dieser Stätte, also von diesem Ort, legte ihn zu seinen Häupten, also an seine Kopfseite, und legte sich an dieser Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinem Häupten gelegt hatte, richtete ihn auf zu einem Steinmal, also ein Denkmal, und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Können wir denken, das ist ja so ein bisschen eure Gründungsgeschichte hier. Es stimmt aber nicht. Die Bethel-Gemeinde hat eine andere Entstehungsgeschichte, aber sie hat sich diesen Namen gegeben: Bethel. Also, Bethel ist das Haus im Hebräischen und El ist ein Name für Gott. Es gibt verschiedene Namen für Gott, aber El ist einer von denen. Das kommt darauf an, wer gerade im Alten Testament die Geschichten erzählt. Der Elohist, der spricht von El, oder der Jahwist, der spricht von Jahwe und so weiter. Ja? Hier geht es um El, Gott. Der Gott, der sich selber vorstellt als der Gott Abrahams, deines Vaters Abraham, und der Gott Isaak, der auch der Vater eigentlich Jakobs war. Okay. Was erzählt uns dieser Text? Jakob ist ausgezogen von zu Hause, er hatte Stress, er hat nämlich ein bisschen getrickst, hat um den Segen des Vaters Isaak nicht ganz fair, mit nicht ganz aufrichtigen Mitteln, ehrlichen Mitteln gebuhlt und diesen Segen auch bekommen. Und dann fürchtete er sich vor dem Zorn seines Bruders Esau, der sozusagen betrogen war. Und dann ging er erstmal beiseite, wie man das so macht. Wenn man erstmal weg ist, dann legen sich vielleicht die Wogen. Und das war ja dann auch so, als Jakob später wiederkommt, versteht er sich sehr gut mit Esau. Und da hat Esau das schon längst vergessen. Aber erstmal musste er weg von zu Hause. Und so ist er auf dem Weg zu seinem Onkel nach Haran. Und da will er im Übrigen auch, sucht er da eine Frau, das ist eine andere Geschichte, kann man auch gut erzählen. Hier ist es erstmal die Geschichte auf dem Weg. Und unterwegs begegnet ihm praktisch dieses Geschehen. Dem Moment, wo sich ein Mensch aufmacht, beginnt er zu lernen. Weil unterwegs, da sind die Dinge nochmal irgendwie auf Null gesetzt. Bei Jakob war das so. Er ist auf sich alleine gestellt. Er wandert offensichtlich allein. Vielleicht hat er auch Diener mit. Aber im Grunde war er die Reisegruppe, die da unterwegs war. Und dann musste er sich nun selber irgendwie zurechtfinden. Und dann lernt er plötzlich, dass an diesem Ort Gott ist, weil ihm im Traum dieses Wunder irgendwie widerfährt, dass er die Leiter, die Himmelsleiter sieht und die Engel steigen auf und nieder und ganz oben steht Gott der Herr, der sich auch noch selber vorstellt, ich bin der Herr, also Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Das bedeutet also, jetzt ist Jakob der Gesegnete, von Vater Isaak Gesegnete. Und jetzt sagt Gott ihm, okay, die Segenslinie liegt auf dir, dir und deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Ich lasse das erstmal so stehen. Ich habe nachher noch einen Gedanken dazu, aber erstmal müssen wir das hören. Das ist die Landverheißung, die tatsächlich Abraham schon gegeben wurde und auch Isaak. Diese Landverheißung wird an diesem Ort auch Jakob gegeben. Das Land, darauf du liegst, jetzt im Schlaf will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und gleichzeitig mit dieser Landverheißung ist auch die Verheißung des großen Volkes gegeben, so wie es auch Abraham und auch Isaak erfahren haben. Dein Geschlecht, also deine Nachkommen, sollen werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Das ist die zweite Verheißung. Und das dritte, das ist mir eigentlich noch viel wichtiger oder das ist eigentlich das Wichtigste. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter, alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist die wichtigste Verheißung von diesen drei Verheißungen. Steckt ganz viel drin. Wir können heute nicht diese ganze Theologie ausbreiten, aber ich will es nur mal sagen, es steckt hier alles in diesem Text. Dann kommt ein Versprechen Gottes, was ganz persönlich ist. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Wie gesagt, Jakob ist so ziemlich alleine unterwegs. Vielleicht hatte er Diener, das wissen wir nicht, aber vermutlich doch. Und da sagt Gott, ich bin der, der dich begleitet, der dafür sorgt, dass du auch ankommst, wo du hin sollst und dass du hier nicht unter die Räuber, unter die wilden Tiere oder was auch immer fällst, dass du nicht strandest auf deiner Reise. Eine wunderbare, ganz persönliche Verheißung. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Es ist genauso, gehört alles in dieses persönliche Versprechen, was Gott dem Jakob so ganz persönlich gibt, ja. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Hört ihr nicht, wie großartig das ist, ja? Dieses, dass Gott sich bindet an die Gemeinschaft mit diesem Menschen. Das ist etwas, was Gott gerne tut. Ja. Gott bindet sich durch Zusagen an die Gemeinschaft mit einem Menschen, nicht nur mit Jakob. Das ist auch etwas, was uns heute gilt in Christus, muss man auch so hören. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, da verarbeitet er seinen Traum. Bis jetzt war das alles ein Traum, aber er merkt, er übersetzt das in seine Realität und sagt, hier ist der Herr an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das ist etwas, wo man sagen muss, Jakob, hier hättest du mehr draus lernen können. Gott ist nicht nur an dieser Stätte. Gott ist der Schöpfer der ganzen Erde. Gibt es einen Ort, wo Gott nicht ist? Ja, also Jakob zieht den Schluss, muss man ihm auch lassen, alles gut, zieht den Schluss, hier ist Gott. Und deshalb macht er das Ding mit dem Stein, richtet ihn auf, salbt ihn mit Öl. Das ist übrigens eine kostbare Geschichte. Öl gosst man nicht einfach so irgendwo auf Steine oder irgendwo hin. Das Öl war kostbar, immer. Das ist, auch wenn wir heute in unserer Zeit, wo alles verfügbar ist, quasi unbegrenzten Mengen irgendwie Öl haben, auch Speiseöl, was auch immer, damals war Öl eine Kostbarkeit und er tut das aber, weil es ihm das wert ist. Und vielleicht ist das auch nochmal was Nachdenkenswertes. Ich will gar nicht darauf hinaus, ich will nur sagen, es steckt in diesem Text drin. Der Jakob hat etwas in seinem Leben, ist ein heiliger Punkt und er würdigt diesen Punkt, indem er was Kostbares ausgießt, was er noch gut hätte gebrauchen können, wo wir als Deutsche, gut, dass Jakob kein Deutscher war, sozusagen, wir als Deutsche sagen, lass mal mit dem Öl ein bisschen sparsam, werden wir hier nicht über den Stein gießen, ja? Wir haben einen Weg vor uns, man muss auch ein bisschen haushalten mit den Sachen. Aber Jakob würdigt seine geistlichen Erlebnisse, indem er was Teures gibt und diesen Stein, den hat er ja auch da bloß aufgesammelt, diesen Stein salbt. Da macht er was Besonderes draus. Merkt ihr das? Ja? Also das hat was auch mit Gotteserfahrung zu tun und wie wir solche Gotteserfahrungen leben und sie für uns festmachen und festhalten, ihr Lieben. Nur zum Nachdenken. Die Predigt hat noch nachher was anderes, will ich mit dieser Predigt. Aber das steckt auch mit drin. Dann heißt es da, er fürchtete sich, so übersetzt Luther. Gemeint ist hier Ehrfurcht. Jakob überkam eine Ehrfurcht für diese Stätte. Und natürlich, er hat im Traum Gott gesehen und Engel und die Gottesgegenwart erlebt. Das prägt einen. Natürlich ist man da ehrfürchtig. Es hat also nichts mit Angst zu tun, sondern eher mit Ehrfurcht. Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels ein weiterer Irrtum, würde ich sagen. Kommt später noch, da gehe ich später noch drauf ein. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein und dann kommt eben diese Sache mit dem Öl. Und er nannte diese Stätte Haus Gottes, was auf Hebräisch Bethel heißt. Also diese Gemeinde ist die Haus-Gottes-Gemeinde hier in Berlin und hat sich nach dieser Geschichte Bethel genannt. Jetzt erhebt sich natürlich automatisch die Frage, Gemeinde, ein Haus aus Stein, ist hier Gottes Haus, Bethel? Hier ist Gottes Haus, Bethel. So sagt es Jakob. Er hat eine Gottesbegegnung und er zieht daraus den Schluss, hier ist Gottes Haus, auf Hebräisch Bethel. Das Haus Gottes wird auch so verstanden und das Alte Testament hat eine wichtige, wichtige Diskussion. Das alte Israel hat diese Diskussion geführt um ein Haus aus Stein. Wir alle erinnern uns an die Diskussion um den Bau des Tempels. Ursprünglich war Gott mobil mit der Bundeslade. Sie wurde getragen. Da, wo das Volk war, da war Gott und da war Gottes Haus. Aber jetzt waren sie im gelobten Land und die Könige und alle fragen nach einem Haus aus Stein. Und das ist schwierig, aber Gott lässt sich breitschlagen, genauso wie mit einem König. Wozu braucht Gottes Volk einen König, wo doch Gott sein König ist? Aber natürlich ist das schwierig. Gott kann man nicht sehen. Ein König schon. Und Gott sagt das auch in der Diskussion über das Königstum. Wenn ihr einen König habt, dann müsst ihr den auch finanzieren. Da werdet ihr immer dran denken. So ist das auch mit dem Haus Gottes. Ursprünglich ist der Zehnte, der wurde den Leviten gegeben, also einem von 12 Volksstämmen, die in allen Stämmen aufgeteilt gelebt haben und in besonderer Weise für den Gottesdienst und die religiöse Praxis zuständig waren. Der Zehnte, den die anderen 11 Stämme aus ihrem Einkommen zusammengelegt haben, galt zur Versorgung dieses Stammes Leviten. Das kommt alles mit dazu, wenn man anfängt, Haus Gottes zu organisieren. Ja, das spielt alles eine Rolle. Und wenn man ein Haus Gottes hat, vielleicht ist Ronald hier derjenige, der sich hier in der Gemeindeleitung und so um dieses Gebäude hier kümmert, derjenige, der am ehesten uns erzählen könnte, dass in diesem Haus auch ein Au steckt, in der Mitte drin. Weil das kostet alles. Und was da zu bedenken ist, wie war das der Abfluss unten im Keller? Müsste man mal mit der Kamera rein und okay, ja. Also ihr versteht, es gibt viel, worüber wir sonntags hier nicht reden, was aber mit diesem Haus verbunden ist. Auflagen von draußen oder ihr habt wunderbar diese Wärmepumpe und so alles angeschafft. Das ist auch richtig so, macht ihr gut und das ist gut organisiert. Ich finde, da steckt viel drin, auch viel Engagement von ehrenamtliches Engagement von Menschen, die Ahnung haben und so weiter. Ja, das ist okay, das ist super. Wir merken aber, das ist noch nicht zwingend Haus Gottes. Dass es Haus Gottes wird, dazu braucht es irgendwie noch mehr, mindestens also irgendeine Art Traum, den man hat, der verbindet, den man auch weitererzählen kann. Jakob hat das ja offensichtlich weitererzählt, sonst wäre es nicht in der Bibel gelandet und aufgeschrieben worden. Ja? Haus Gottes braucht eine Ursprungserzählung. So würde ich das mal nennen. Jakob hat eine. Er hat diesen Traum, das ist die Ursprungserzählung von diesem Ort Bethel. Ich muss sagen, aus neutestamentlicher Sicht, die Entwicklung ist einfach weitergegangen. Gott hat kein Gefallen an Häusern aus Stein. Gott baut sein Haus gerade im Neuen Testament anders. Er hat es schon im Alten Testament eigentlich vorgehabt, aber sein Volk, was ein Segen sein sollte für alle Völker auf Erden, macht nicht mit. Da ist es die Tragödie im Alten Bund. Das Volk Gottes lässt sich verführen von den Einwohnern des Landes Kanaan und nimmt sie sich zum Vorbild, wie man eine Gesellschaft organisiert. Gott hatte andere Gedanken. Gedanken für eine gerechte Gesellschaftsorganisation. Was die einwandernden Israeliten im Land Kanaan lernen, ist, wie der Reiche den Armen immer ärmer macht und immer reicher wird dabei und wie der Starke den Schwachen unterdrückt. Wie man mit Geld den Richter besticht und wie man seinen Nachbarn in die Schuldknechtschaft, Schuldsklaverei zwingt und ihn dann beim Gelage aus Spaß für ein paar Sandalen weiterverkauft. Steht alles in der Bibel, könnt ihr nachlesen im Buch Amos und so weiter, was ich eben gesagt habe, ist alles belegt und bezeugt. Das hat das Volk Israel gelernt und das war die Lebensweise und deshalb stehen alttestamentliche Propheten auf und sagen, dass das mit dem Haus Gottes so nicht geht. Trotz Tempelbau und Priesterschaft und alles, ja. Der naheliegende Irrtum, zu glauben an einen besonderen heiligen Ort, würde Gott sich binden, ist und bleibt ein Irrtum. Die ganze Welt gehört dem Schöpfer. Das kann eine Insel in der Südsee sein, das kann in einer tiefsten Höhle irgendwo in den Bergen Afghanistans sein. Es kann in der Antarktis oder in der Arktis sein, auf dem Meeresgrund. Nichts gibt es auf dieser Erde, die Gott geschaffen hat, wo Gott nicht ist. Das ist ganz klar. Deshalb ist er selbstverständlich auch an diesem Ort, den Jakob Bethel nennt, aber es wird weniger wichtig, wenn man glaubt, dass Gott auch zur damaligen Zeit in den Urwäldern Mitteleuropas, in den Steppen Vorderasiens, in den Wüsten Afrikas und Nordamerikas oder in den Urwäldern Südamerikas. Gott ist da überall, auf den Weiten der Ozeane bis auf ihren Grund. Gott ist überall, er ist der Schöpfer dieser Dinge. Ja, das muss uns erstmal klar sein. Zweitens, Gott ist deshalb nicht an einen Ort gebunden. Gott ist sogar, der erste Mondfahrer war ein Amerikaner, Armstrong, Neil Armstrong hieß der. Der erste Mensch, der seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes gesetzt hat. Und er hat dort oben gebetet, auf dem Mond, weil auch dort ist Gott, weil nichts, auch was außerhalb unserer Erdatmosphäre ist, überall die Weiten des Weltalls hat Gott auch geschaffen. Natürlich ist er auch dort. Und so ist auch das Lied, was sie jetzt beim Fußball immer spielen, völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff und so, als ob das da ganz alleine in den Weiten des Weltalls, Peter Schilling, ihr kennt das, ja? Immer wenn ein Tor fällt, völlig los. Ist nicht wahr. Niemand, selbst wenn jemand da draußen irgendwo sich abkoppelt und so, ist dort ohne Gott. Weil Gott hat das alles geschaffen, einschließlich der schwarzen Löcher, der Milchstraßen und. Sonnensysteme, alles Gottes Schöpfung. Nirgendwo kann man hinfliehen und denken, da ist Gott jetzt mal nicht. So, erstens das. Zweitens, im Neuen Testament haben wir klare Aussagen über das Haus Gottes. Gott wohnt nicht in einem Haus aus Stein. Gott baut sich ein Haus und er möchte sich ein Haus bauen. Und der Ursprung dieses Hauses ist ein Ereignis, das die Menschen unabhängig macht vom Gesetz des Mose sozusagen, unabhängig macht von ihrer Sünde, die die Menschen von Gott trennt. Dieses Ereignis ist das Kreuz von Golgatha. Gottes Sohn wird Mensch und erlöst die Menschheit, die es nicht schafft, Gottes Haus zu sein. Das hat Gottes Volk so nicht hingekriegt. Trotz Tempel, trotz König in Israel und so weiter. Jetzt zieht Gott was anderes auf. Gott möchte mit dem Menschen Gemeinschaft haben, obwohl der Mensch es nicht hinkriegt. Gott weiß, dass du und ich es nicht hinkriegen, dass wir Fehler machen, im biblischen Sprachgebrauch, dass wir Sünder sind. Und so hat Gott seinen Sohn gesandt und hat ihn geopfert am Kreuz auf Golgatha. Das ist die Grundlage. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. So hat die Gemeinde einen lebendigen Grundstein, denn Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt, quasi als Beweis dafür, dass sein Tod Gültigkeit hat. Es war der richtige Weg, dass Jesus gewaltlos bis zum Tod am Kreuz gehorsam war. Das ist der richtige Weg gewesen, sieht man an der Auferstehung. Gott hat dieses dann bewahrheitet, indem er diesen Jesus von den Toten auferweckt hat. Und damit wird dieser Jesus, der lebendige Sohn Gottes, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis, damit wird dieser Jesus zum Grundstein des Hauses Gottes. Und Gott baut nicht mit Kalk und Ton und Fels und Stein, sondern Gott baut mit lebendigen Bausteinen. Du und ich, wir sind die Steine des Hauses Gottes. Und damit ist auch Gottes Haus nicht ortsgebunden. Gemeinde ist nicht ortsgebunden. Ich komme in einem anderen Land, wo ein anderes Volk mit einer anderen Sprache, einer anderen Kultur lebt, komme dort in einen Gottesdienst und habe genauso Brüder und Schwestern, Bausteine an Gottes Haus, an Bethel. Treffe ich, sie beten Gott nur in ihrer Sprache an, auf Lettisch. Ja? Aber ich kann dort genauso zu Hause sein, ich bin dort genauso willkommen und sie glauben mir und vertrauen mir, dass auch ich Baustein am Haus Gottes bin. Das ist das, was Gottes Vision ist vom Haus Gottes. Gott wohnt nicht in einem Haus aus Stein. Sie haben ihr Häuschen da auch wieder schön hergerichtet, haben da viel Geld reingesteckt mit Spenden aus den USA und aus der Schweiz und so. Die haben noch ein paar mehr Verbindungen. Die kennen nicht nur Ingo Schaper aus Deutschland, ja, die kennen noch ein paar andere Menschen. Gott sei Lob und Dank, alles gut, ja? Aber sie haben verstanden, dass Gott, das Haus Gottes sind wir. Das ist was, was ihr bitte heute mitnehmen wollt. Das Haus Gottes sind wir, du und ich. Das ist auch nicht mit Mörtel gebaut, sondern der Geist Gottes führt uns zusammen und hält uns zusammen. Der Geist Gottes ist der Mörtel, der unsere Stabilität als Gemeinde macht. Der sorgt dafür, dass wir sind uns doch nicht immer einer Meinung. Dazu sind wir schon unterschiedlich von der Generation her. Hier sitzen welche, die könnten meine Eltern sein, und hier sitzen welche, die könnten meine Kinder sein. Und ich bin da mit drin und habe noch Altersgenossen und so weiter. Das heißt, zwangsläufig gibt es da unterschiedliche Sichtweisen und so. Völlig klar. Aber was uns zusammenhält, ist der Geist Gottes. Versteht ihr? Wir sind Charismatiker. Schon, wenn wir uns einfügen lassen in das Haus Gottes, in dieses Bauwerk Gemeinde, dann sind wir schon deswegen Charismatiker. Ja? Also braucht man noch nicht mal in Zungen gebetet zu haben. Kann man machen, ist nicht schlimm, ist unschädlich. Aber der Geist Gottes wirkt noch ganz andere Sachen, ihr Lieben. Zum Beispiel diese ganz grundlegende Sache, dass er die Gemeinde zusammenhält, stabil zusammenhält. Ja, das ist wichtig. Deshalb ist der Geist Gottes unser Freund und unser Lebenselixier und unser Atem, der Atem Gottes, der uns überhaupt erst geistlich lebendig werden lässt. Der dafür sorgt, dass wir zum Haus Gottes uns aneinander fügen. Es gibt Menschen, die tragen Verantwortung. Es gibt Menschen, die werden getragen wie so eine Statik, ja, so eine Decke, die ruht auf den tragenden Wänden und so weiter. Ganz unten alles wird getragen durch das Fundament. Das ist Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns das nicht gering achten, sondern lasst uns dieses Bild so ein bisschen vor Augen haben. Ich habe euch heute, ich will das gar nicht abschließend auslegen, die Zeit, es rennt ja auch, ja. Das kann man gar nicht machen, aber ich will euch so ein paar Ideen geben, wie man so weiter nachdenken kann über diese Sachen. Wir sind zusammengefügt. Das macht unsere Stabilität aus. Der Geist Gottes ist es, der uns zusammenfügt und zusammenhält. Und den lassen wir einfach zum Zuge kommen und wir lassen ihn wirken. Wir hindern ihn nicht, wir bremsen ihn nicht. Wir gestatten ihm, dass er uns darauf aufmerksam macht, wo wir eventuell ein Hindernis sind für das feste Gefüge des Hauses Gottes. Da darf er uns darauf hinweisen und dann sind wir auch gern bereit, uns wieder neu einzufügen und wieder neu mitzumachen. Und wie auch immer, der Geist Gottes ist eine ganz vornehme Person. Er treibt nicht Mutwillen mit denen, die er begeistert und verführt sie zu irgendwelchen Sachen, die sie hinterher bereuen, gar nicht. Der Geist Gottes ist ein sehr seriöser, ein vornehmer Partner, der immer darauf wartet, dass du zustimmst, wenn er bei dir wirken will, damit er was Gutes bewirken kann. Denn ohne deine Zustimmung geht es nicht. Das Haus Gottes sind wir und auf diese Weise sind wir tatsächlich Bethel-Gemeinde, Haus Gottes-Gemeinde. Darin steckt eine große Verheißung, aber wir wollen auch bescheiden bleiben und uns klar machen, dass auch andere Gemeinden Haus Gottes sind. Und wir wollen dankbar sein für Gott, der uns diesen Weg, unseren Glauben zu leben, überhaupt erst eröffnet hat. Danke Gott, dass Jesus der Grundstein ist. Danke, dass du deinen Geist gibst, der uns zusammenhält. Danke, dass du uns eine Perspektive gibst für dieses Leben in der Gemeinde und für die Ewigkeit bei dir. Amen.